Herzlich willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet. Wir, Sibylle Grunze und Kerstin Hoppenhaus, sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz. Dass das mit dieser Digitalisierung irgendwie wichtig ist, das haben inzwischen viele verstanden, auch und gerade auf dem Land. Aber damit wirklich alle etwas davon haben und nicht nur ein paar Konzerne, braucht es mehr als nur ein paar schnelle Kabel. Dazu braucht es eine gemeinwohlorientierte digitale Infrastruktur, also digitale Dienste, die zuerst einmal der Gesellschaft dienen und nicht dem Profit. Wie die aussehen könnten, damit experimentieren in Fürstenberg an der Havel Anke und Daniel Domscheit-Berg mit dem Verstehbahnhof, einer Werkstatt für alles Digitale und für alle, die mehr von der digitalen Welt verstehen wollen, als immer nur Bahnhof.
Wir stehen hier auf dem Bahnsteig des Bahnhofs in Fürstenberg an der Havel, genau vor der Tür zum Verstehbahnhof. Der Verstehbahnhof ist im weitesten Sinne, auf Neudeutsch würde man das vielleicht ein Hacker- und ein Makerspace nennen. Also wir sind sowas wie eine offene Werkstatt und auch ein sozialer Treffpunkt hier in der Stadt. Und ansonsten ist das natürlich halt auch eine offene Werkstatt, die mit all ihrer Infrastruktur und den Maschinen und dem, was wir hier so haben, eine Plattform für uns ist, hier in der Stadt Projekte zu machen. Ja, wir gehen mal rein. Genau. Also bis vor 3 Jahren, 4 Jahren jetzt, war das hier noch so die typische Bahnhofskneipe. Das hier war der Schankraum. Und jetzt also hier dieser für mich wichtigste Raum ist die Werkstatt. Wir haben hier so ein bisschen Kabeltrassen gezogen, damit wir die Kabel irgendwie aus den Füßen haben. Wir haben mittlerweile tolle Schwerlastregale, wo man dann auch alles an Material wegsortieren kann.
Wir können da auch mal rübergehen. Was ist denn das alles?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist hier so ein bisschen die Standardausstattung für jeden Makerspace. Wir können ja vielleicht hier gerade anfangen. Also ganz klassisch haben wir Lasercutter und Gravierer. So, und ansonsten gibt es hier alle möglichen anderen Sachen. Wir haben jetzt ganz neu so eine Rundgravureinrichtung, mit der können wir also dann auch Gläser und Thermoskannen und sowas gravieren.
Dann sehe ich noch hier so eine ganze Batterie von lustigen Orangenmaschinen. Mit, genau, was ist das?
Das sind 3D-Drucker, Drucker, mit denen wir dreidimensionale Objekte drucken können. Das ist einer unserer Neuzugänge aus dem letzten Jahr, ist eine Industriestickmaschine. Die hat dann gleich 10 Nadeln und wir können hier sehr komplex mit unterschiedlichen Farben sehr schnell auch wirklich qualitativ sehr hochwertige Sachen sticken. Und man kann, das ist eigentlich das Schöne, damit auch programmieren lernen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme ganz viele Kreise, die ich so ineinander verschachtle, dann habe ich so ein bisschen was mit Mathe und Winkeln und habe gleichzeitig auch was programmiert, aber hinterher gibt das ein ganz tolles geometrisches Muster und das kann ich dann irgendwie auf ein Textil draufsticken. Und dann habe ich gleich so das Beste aus allen Welten eigentlich. Ich habe was Kreatives, ich habe Mathe und gleichzeitig auch so eine visuelle Vorstellung davon, wie eine Matheformel irgendwie aussieht. Ne? Und ich habe was programmiert, was hinterher auch über eine Maschine haptisch anfassbar und mitnehmbar wird. Und vielleicht so last but not least, hier drüben ist so eine Elektronikarbeitsecke. Das ist auch so ganz gut. Also wir haben hier ein Mikroskop, so diverse richtig gute Lötstationen, auch einen Backofen für Platinen, eine Heißluftstation. Und das ist so für alles, was wir quasi bauen wollen oder auch reparieren wollen, eigentlich eine sehr gute Ausgangsgrundlage. Hier unten im Keller gibt es noch ein richtiges Studio, also auch für Videoaufnahmen und sowas. Und wir haben eine Küche, die auch quasi zur sozialen Infrastruktur dazugehört.
Dann lass uns jetzt mal aufs Sofa gehen und da sitzt auch schon die Anke, deine Frau, die wartet auch auf uns.
Genau,
und dann unterhalten wir uns da mal weiter.
Genau.
Hallo Anke.
Hallo.
Also jetzt sind wir ein bisschen rumgegangen und wenn man jetzt so gar nichts weiß und auch sonst nicht so viel mit diesen Dingen zu tun hat, dann ist man ganz schön beeindruckt, was hier so alles an Technik rumsteht. Aber das ist ja kein Selbstzweck mit dieser Technik. Was soll denn was?
Na, für uns ist es also einerseits eine Demokratisierung von Produktionsmitteln. Also man kann ja mit all den Sachen auch Sachen herstellen. Man kann also aus nichts, aus einer Idee, die man im Kopf hat, kann man was machen, was jeder sehen und anfassen kann. Das ist also ein gewisses Erweckungserlebnis auch für die Kinder und Jugendlichen, die sich damit beschäftigen. Wir wollen aber damit auch allgemein Bildung in die Kinder hineinkriegen, mit der sie lernen können, wie sie in einer digitalen Gesellschaft eben nicht bloß ein Subjekt sind, das irgendwie ein Menü lernt und dann denkt man, das sind Digital Natives, aber eigentlich kann es gar nicht mitgestalten, sondern sie sollen lernen, wie man sich nicht nur orientiert und Dinge bedient, sondern wie man sie auch verändert und selber gestaltet.
Also ist im Endeffekt, ich würde sagen, eine Art von gemeinwohlorientierter Infrastruktur. Das ist so ein Thema, was uns insgesamt umtreibt. Und das hier drüben ist quasi der Produktionsaspekt dieser Infrastruktur und der Reparieraspekt und der, wo quasi physische Dinge passieren. Na, während wir über so ein paar andere Sachen, unser Rechenzentrum zum Beispiel, ja auch quasi den digitalen Teil, das, was in der virtuellen Welt dazugehört, dann haben. Und das ist insgesamt halt einfach eine Vorstellung davon, was es dezentral eigentlich in der Fläche überall geben sollte, damit man unabhängiger ist, bessere Gestaltungsmöglichkeiten hat, wie Anke das gerade gesagt hat, und sich selbst helfen kann.
Und mit euren Themen, ist das hier was, was die Leute eigentlich, ich sag mal, interessiert, oder müsst ihr jetzt mich lange an die hinschwätzen, bis dann mal klar ist, aha, das ist für uns relevant? Wie war, also, oder hat sich das auch verändert, seit ihr hier aktiv
ja,
seid?
Das hat sich auf jeden Fall ganz stark verändert. Also ich glaube, also wir sind ja nicht hier angekommen und haben sofort angefangen, hier den Bahnhof umzubauen, sondern wir sind hier angekommen. Irgendwie hat sich ergeben, dass wir so ein bisschen Projekte mit jungen Leuten gemacht haben. Unser Sohn ist ja auch noch zur Schule gegangen zum Beispiel. Wir haben also mit dem Gymnasium in Neustrelitz ein paar Projekte gemacht. Es gab so einen Kontakt hier zur Grundschule. So hat sich das langsam aber sicher etabliert, irgendwie auch das, einfach weil Leute mitbekommen haben, dass ich mich zum Beispiel gut mit Computern auskenne, bin ich halt irgendwie gelegentlich mal angequatscht worden in der Schlange an der Kasse, ob irgendjemand, wie irgendjemandem helfen kann mit seinem Laptop oder.
Es klingelt Leute, wer an der Tür und sagt, genau. Er kommt an sein Handy nicht mehr rein, ist doch noch ganz neu.
Das sind so, und das ist eigentlich, das ist das, was mir so gefehlt hat in der Stadt. Na, da wohnt man in einem Haus und weiß unter Umständen nicht mal, wer die Nachbarn sind. Und das ist halt das, was ich so sehr schätze an einer kleinen Stadt, dass hier ganz unterschiedliche Leute sind, auch gar nicht unbedingt Leute, mit denen ich jetzt hier inhaltlich was anfangen kann, ja, oder mit denen ich jetzt meine Freizeit verbringen wollte oder so. Aber wenn ich ein Problem habe, weiß ich, wen ich ansprechen kann. Und wenn die Leute ein Problem haben, dann wissen sie, dass sie mich ansprechen können. Und dann macht man das irgendwie auch, weil die Kommunikation und der Kontakt untereinander halt wesentlich direkter ist. Und das hat sich die letzten Jahre, finde ich, richtig gut entwickelt. Im Endeffekt ist es schon so, dass wir über Jahre, glaube ich, das digitale Thema und das, womit wir uns so beschäftigen, ist natürlich ein bisschen abstrakt vielleicht. Und die Leute haben sich vielleicht auch am Anfang gefragt, braucht man das? Oder ist das nicht so ein bisschen abgehoben irgendwie? Aber ich glaube, dass wir mittlerweile schon eine ganze Weile hier in der Mitte der Stadt auch mit diesen Themen irgendwie angekommen sind. Also jeder kennt Kinder, die hier schon mal waren oder die regelmäßig irgendwie herkommen. Die Leute sind dankbar dafür, dass es Angebote gibt für junge Leute. Die Leute sind dankbar, dass es einen sozialen Ort gibt, den man nutzen kann. Also auch der Seniorenverein der Stadt trifft sich ja hier in unseren Räumlichkeiten und benutzt das Wohnzimmer oder die Küche oder überlegt, wie man gemeinsam mit jungen Leuten und Senioren jetzt hier so ein Lerntandem zu Smartphones machen kann. Ja, also es sind ja alles Themen, die Leute umtreiben. Und wenn man dann ein paar kompetente Leute hat vor Ort, die auch gerne helfen wollen, dann schafft man in der Stadt ein ganz anderes Gefüge, wie diese digitalen Werkzeuge der Stadt Möglichkeiten eröffnen. Und das wirkt ja. Und das ist dann nicht irgendein Fantasiekonstrukt, sondern die Leute merken, dass das eine total praktische Relevanz hat für ihren Alltag und ihren Möglichkeitshorizont irgendwie erweitert. Und dann ist das was man schätzt. Ist auch ein Thema, das wachsen muss. Also man kann nicht, es funktioniert nicht zu sagen, wir stellen das jetzt hin und dann fangen alle sofort an, das zu benutzen, sondern wir sind mit dem Bahnhof, mit dem Verein, das ist eine Plattform. Und ich glaube, dass das, also ist eine strategische Investition in die Zukunft dieser Stadt, aus meiner Sicht, weil wir eine Grundlage haben, einen Raum, der jetzt dadurch, dass wir hier auch jetzt gar nicht mehr weiter umbauen wollen, es gibt auf unserer Liste der Maschinen, die wir uns wünschen, nichts mehr, was wir nicht haben gerade. Ja, und wir haben damit alle Ausstattung da, um jetzt quasi die Grundlage zu haben, um damit zu arbeiten. Und daraus wächst etwas, was dann über 1, 2, 5 Jahre irgendwo hinführt, wo wir gar nicht wissen, was das sein wird. Ich aber ganz sicher bin, dass das halt einen Unterschied macht, dass das was verändert hier. Und wir sind mindestens genauso gespannt, was das dann ist. Es ist ja auch ein Experiment zu sehen, wie verändert das, was wir hier machen, mittelfristig eine Stadt. Darauf haben wir keine Antwort bis jetzt, aber wir würden es gerne wissen.
Also was uns beide, glaube ich, eint, ist die Vorstellung, dass eine positive Zukunft bei aller Dystopie möglich ist. Und wir wollen das unbedingt auch den Kindern vermitteln. Also es gibt so viel schlechte Nachrichten von Klimakrise bis sonst wohin, dass viel zu oft, glaube ich, gerade sehr junge Menschen das Gefühl haben, es ist eigentlich gar nichts mehr zu retten. Sie sind ohnmächtig, ausgeliefert. Und wir wollen den jungen Leuten möglichst früh beibringen, dass es ist eine gute Zukunft möglich, aber dazu müssen wir halt alle auch beitragen. Und es gibt dazu Werkzeuge, die man erlernen kann. Damit meine ich jetzt nicht nur Maschinen, sondern auch die Art, wie man denkt. Zum Beispiel das Prinzip der Offenheit. Da hattest du zum Beispiel auch die Idee, dass man jetzt im September ein Jugendcamp macht, das also gerade um diesen positiven Hoffnungsgedanken herum gestrickt sein wird, wo die sich mit Naturwissenschaften, mit Technik, mit Zukunftsgestaltung auseinandersetzen, was eben auch hier in Fürstenberg in der wilden Heimat direkt am Wasser und am Wald stattfinden soll.
Stattfinden wird.
Stattfinden wird, ja.
Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema, wenn wir darüber jetzt noch auch, reden. Müssen, dann.
Aber schön, auf jeden Fall. Nochmal zurück zur gemeinwohlorientierten digitalen Infrastruktur. Mhm. Also das ist ja was Ungewöhnliches. Das heißt, die normale digitale Infrastruktur ist nicht gemeinwohlorientiert?
Oh, nee. Nee, also das meiste unserer Infrastruktur ist natürlich kommerziell. Also das Internet ist ja quasi entstanden aus einem akademischen Umfeld, also irgendwann auch mal militärisch, aber vor allem ein akademisches Umfeld, wo dieser Gedanke von dem Austausch untereinander, dem Teilen von Wissen und das alles natürlich sehr präsent war. Und mit den 2000er Jahren so der quasi breiten Öffentlichkeit, die dann vielleicht auch anfing, das Internet zu nutzen, sind wir in so ein Kommerzialisierungszeitalter reingerutscht. Also jeder hat versucht, dann irgendwas zu verkaufen im Internet. Die Webshops sind aufgetaucht irgendwie. Wir haben aus allem versucht, irgendwie Geld zu machen. Und sehr große Konzerne sind ja auch daraus entstanden, wenn man sich heute guckt, wem das Internet gehört, wer die Plattformen betreibt und so weiter. Und ganz fatal haben wir leider auch alle möglichen sozialen Aspekte, die es gibt und die ja auch eigentlich sehr wünschenswert sind, die Art und Weise, wie wir als Menschen Gesellschaft organisieren können, uns miteinander vernetzen können. All das funktioniert leider halt heute, existiert heute auch nur unter diesen kommerziellen Vorzeichen. Also wir müssen nichts dafür bezahlen, zumindest müssen wir nichts dafür direkt dafür bezahlen, aber wir bezahlen natürlich mit unseren Daten. Und vor allem mit unserer Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit wird, um möglichst viel Geld verdienen zu können, eben nicht in sinnvolle Bahnen kanalisiert, sondern führt ja zu dieser Empörungsgesellschaft und sehr viel sozialer Spaltung, sehr viel Hass, den wir erleben im Internet und einer ganz komischen Art und Weise, wie Aufmerksamkeitsökonomie heute gelenkt wird. Und das ist überhaupt nicht wünschenswert. Und wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne guckt, das, was sich Web3 nennt, also das ist gerade so eine Welle, wo Leute sich jetzt überlegen, wie sollte das Internet der Zukunft aussehen und ganz viel dann mit diesen Blockchain, Kryptowährungen, NFTs, also quasi digitale Kunst, die in der Blockchain irgendwie verkauft wird. Das ist im Endeffekt alles wie so Ponzi-Schemen, irgendwelche Betrugsdinger, wo Leute richtig viel Geld heute machen. Aber gleichzeitig das Internet und alles, was es gibt im Internet, versuchen zu kommodifizieren, dass alles irgendwie handelbar sein soll, dass alles an allem irgendeine Art von Preisschild dran ist. Und das ist das Gegenteil von dem, wo wir eigentlich hin sollten. Und dem muss man was entgegensetzen. Und Anke macht das auf politischer Ebene im Bundestag und versucht da an den, sagen wir, großen Schrauben irgendwie zu drehen. Aber weil das natürlich extrem kompliziert ist und auch nicht immer dahin läuft, wie wir das gerne hätten, sind wir in Fürstenberg hier mit dem, was wir vor Ort machen, so eine Art Reallabor, wo wir zeigen wollen, wie es irgendwo auch anders laufen könnte.
Es gibt ja immer wieder das Argument, das mir in der Politik auch seit vielen Jahren begegnet, dass es halt nicht anders geht. Ich kann zum Beispiel die digitale Infrastruktur nicht als Daseinsvorsorge betrachten, sondern das muss der Markt machen. Aber der Markt macht's halt nicht. Der Markt macht Funklöcher, der Markt macht keine Glasfaser. Das sehen wir gerade auch im Ländervergleich, dass wir da in Deutschland sogar besonders schlecht sind, weil wir es besonders dem Markt überlassen haben, während Schweden zum Beispiel überwiegend kommunal ausgebaut hat. Also in Schweden haben schon vor Jahren 2/3 der Kommunen ihr eigenes Glasfasernetz ausgebaut und auch selber betrieben, zum Beispiel über die Stadtwerke. Und die sagen dort, für sie ist das Daseinsvorsorge. Also es macht sehr viel mehr Sinn, das zum Beispiel als Kommune auszubauen, weil ich als Kommune ja auch eine andere Zielvorstellung habe als, sagen wir mal, die Deutsche Telekom. Bei der Deutschen Telekom, völlig nachvollziehbar, wir leben ja in einem Kapitalismus, ist natürlich das Ziel, maximal Erträge zu erwirtschaften für die Aktionäre, damit die auch schön die Aktie steigt und die Aktionäre am Ball bleiben. Eine Kommune entscheidet ja ganz anders. Die will nicht maximal Profit für den Haushalt rausholen, sondern die will, dass möglichst viele Menschen möglichst schnelles Internet für möglichst wenig Geld haben. Das ist Gemeinwohlorientierung, weil man möchte in einer digitalen Gesellschaft, dass alle Menschen daran teilhaben können. Zugang zu schnellem Internet ist heute eine Frage der Teilhabe. Das ist ja kein Luxus. Wenn ich aber Teilhabe als ultimatives Ziel habe, kann ich das dem Markt nicht alleine überlassen, weil es dann einfach keine Teilhabe wird. Dann wird es ein Geschäft. Und das lohnt sich für manche und für andere halt nicht.
Und wenn man jetzt nicht so in der digitalen Welt drin steckt wie ihr, dann ist das immer noch, das ist sehr schwer vorstellbar, es ist oft sehr abstrakt. Wie könnte das aussehen praktisch im richtigen Leben in Fürstenberg, eine gemeinwohlorientierte digitale Infrastruktur?
Das sind unterschiedliche Aspekte. Das fängt vielleicht hier an, wo alle herkommen können und können was lernen, hier im Bahnhof. Können was lernen, ohne dass es Eintritt kostet oder Teilnahmegebühren gibt oder so, sondern hier gilt das gleiche Recht für alle. So, und das wächst sich dann natürlich aus in die Frage von Zugängen zum Beispiel. Also wir werden jetzt gerade über die nächsten 2 Jahre, also wir sind mittendrin, aber in diesem und auch im nächsten Jahr, gemeinsam ja auch mit dem Neulandgewinnerprojekt und dem Land Brandenburg, was uns jetzt dafür auch ein bisschen Kapital zur Verfügung stellt, hier eine gemeinwohlorientierte Zugangsinfrastruktur ausbauen. Wir bauen also ein Netz aus. Wir nennen das bedingungslosen Internetzugang für Mensch und Maschine. Es wird also ein stadtweites, freies WLAN geben, was Menschen wie Maschinen benutzen können. So, und das ist wichtig, damit Kinder und alle Menschen, die hier sind, ob die hier leben oder zu Besuch sind, ins Internet kommen. Vollkommen verrückt, für wie viele Leute dieses grundlegende Ding gar nicht gilt, weil eben im Haushalt nicht genug Geld ist, um vielleicht einen DSL-Anschluss neben den Kosten fürs Handy zu haben, sondern dann gibt es halt Handys und die Handys sind gekoppelt an günstige Tarife, bei denen es eine Volumenbeschränkung gibt und in denen ist nicht vorgesehen, dass die Kids vielleicht zu Hause Remote-Unterricht mit Videokonferenzen machen müssen. Da ist nach der Hälfte des Monats das Guthaben leer und dann ist vielleicht kein Geld da, um das irgendwie aufzuladen. So, und da geht es schon los, dass wir eine Spaltung haben und manche gar nicht teilhaben können. Wir wollen also diesen bedingungslosen Zugang für alle ausbauen. Und der kann dann auch für Maschinen genutzt werden, zum Beispiel für Sensorik, mit denen wir vielleicht Umweltsensoren in die Fläche bringen können, um besser zu verstehen, wie das Leben an der B96 ist mit Feinstaubbelastung oder wie gut die Lebensqualität in dieser Stadt ist, weil wir wissen, wie gut die Badetemperatur ist oder wie viele Sonnenstunden es hier am Badestrand gibt oder so. Also es gibt so ganz viele Dinge, die in der Telemetrie würde man jetzt sagen, also bei der Vermessung der Stadt, uns Erkenntnisse darüber geben, wo müssen wir hier Dinge verbessern oder wo ist das besonders lebenswert hier in der Stadt. Und das ist wieder eine Plattform, dieser Zugang, eine Plattform, auf dem Menschen gemeinsam mit Technik die Lebensqualität erhöhen können. So, und dann gibt es den Zugang zu Dienstleistungen, also wir haben unter fürstenberg.social jetzt gerade den Testbetrieb für ein soziales Netz in der Stadt. Das ist also so eine Chat-Plattform, ähnlich wie man das bei WhatsApp hat oder anderen Messenger-Diensten, die aber hier in der Stadt gehostet ist und sich primär an die Bürger dieser Stadt wendet. Und das Gleiche gibt es mit fürstenberg.cloud als Cloud-Installation, wo, wenn man jetzt seine Daten irgendwo sichern möchte, wo man Daten miteinander teilen möchte, muss man das nicht über Google oder Apple oder irgendwie Amazon machen, sondern kann das hier vor Ort in Fürstenberg in einem lokalen Rechenzentrum machen, das, wo man weiß, wo das steht, wo die Daten hier vorgehalten werden, wo man auch weiß, wer das betreibt, dass man sich mal angucken kann, wenn man das möchte. und wo einfach nicht alle Daten quer über den Globus gehen, sondern hier vor Ort bleiben. Und dann ist das was, was die Gesellschaft hier vor Ort miteinander verzahnt. Also uns, die wir das zur Verfügung stellen, verzahnt das mit den anderen Menschen in der Stadt und gleichzeitig verzahnt das die Leute mit der Infrastruktur hier vor Ort. Und das ist ein ganz anderes Modell, weil das natürlich auch kostenfrei sein soll, aber das wird getragen aus Menschen, die das gemeinsam mit ihren Nachbarn machen und nicht aus Menschen, die das gemeinsam mit Werbepartnern zur Verfügung stellen für die Welt, damit man irgendwie Weltmarktführer wird und den Markt dominiert. Ja, das ist ein ganz andere Motivation, die da hinten dran steht.
Es hat einfach keinen anderen Zweck als den eigentlichen. Und dieser bedingungslose Internetzugang für Mensch und Maschine ist im Übrigen, spielt der für uns auch eine Rolle, weil wir auch vom Zugang zu Dienstleistungen zum Beispiel bei der Kommune selber reden oder beim Land oder beim Bund. Also wenn man von dem ganzen Thema E-Government, Online-Dienste, öffentliche Online-Dienste in Anspruch nehmen, wenn ich Menschen, die das tun wollen, dazu zwinge, einen Vertrag haben zu müssen, der Geld kostet jeden Monat bei irgendeinem Telekom-Konzern, kann ich das nicht verstehen. Es ist eine öffentliche Dienstleistung. Und deswegen muss man auch einen völlig barrierefreien Zugang in jeder Hinsicht zu diesen öffentlichen Diensten anbieten. Also schon deshalb wäre es für mich immer eine Frage der Daseinsvorsorge. Und das hoffen wir auch mit diesem bedingungslosen Zugang zu erreichen.
Vielleicht halt so ein bisschen dadurch, dass es eben digital ist und damit immer irgendwie so dieses Hightech irgendwie mitschwingt, ist das vielleicht weniger greifbar. Aber im Endeffekt, wir würden ja auch nicht hinterfragen, dass Menschen sich in ihrer Gemeinschaft engagieren, indem sie Fußballtrainer sind und irgendwie die Jugendmannschaft im Fußballverein trainieren oder Leute, die gemeinsam den Weihnachtsmarkt organisieren. Und das Gleiche ist, wir machen eigentlich nichts anderes, nur vielleicht mit einem etwas abstrakteren Thema. Aber wir stellen was bereit als Teil einer städtischen Gemeinschaft, das genauso wichtig oder unwichtig ist wie der Jugendfußballtrainer. Für manche ist es relevant, für andere vielleicht weniger relevant, aber es gehört dazu, dass es ein funktionierendes soziales Gefüge in einer Stadt gibt.
Und wenn man jetzt ein bisschen breiter denkt und sagt, man will das auch auf andere Gemeinden übertragen zum Beispiel, was müsste denn dann passieren? Also macht dann jetzt jedes Städtchen oder jede Gemeinde für sich da ihr gemeinwohlorientiertes Ding vor sich hin oder müssen die sich dann wieder
Also das lässt sich ja nicht so eins zu eins abbilden, weil das jetzt erstmal auch voraussetzt, dass da Leute sind, die irgendwie bestimmte Kompetenzen irgendwie mitbringen und Motivationen haben. Das setzt gewisse Infrastruktur voraus. Also wir haben riesiges Glück, dass wir einfach hier quasi den Anschluss an die Datenautobahn zwischen Skandinavien und Berlin irgendwie haben und darüber überhaupt erst Möglichkeiten, wie unser Rechenzentrum realisierbar sind.
Also meinst du das nicht bildlich, sondern hier geht wirklich das dicke Kabel
durch? Hier wurde das dicke Kabel gebaut, um eine ganz andere Anbindung von Skandinavien an Berlin zu schaffen und wir hatten einfach Glück, dass wir damit angeschlossen worden sind. Oder?
Also es war ja nicht nur Glück.
Es ist der Umstand, dass erstens Glück, dass das genau hier lang kam. Und zweitens Glück, dass durch genug Persistenz meinerseits und den Umstand, dass ich überhaupt wusste, was damit zu tun ist, irgendwie das passiert ist. So, und das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in der Lage sind, hier Sachen wie ein Rechenzentrum zu betreiben und uns überlegen, wie wir den Rest der Stadt mit an diese Internetleitung hängen. Ja, das sind schon viele, viele Faktoren, die, sagen wir, Alleinstellungsmerkmale sind hier gerade. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht in Zukunft auch woanders der Fall ist und mit einem ja stattfindenden Breitbandausbau gewisse Möglichkeiten, Perspektiven sich irgendwie eröffnen und dass man das dann auch ganz woanders anders machen kann. Gleichzeitig ist es eine digitale Infrastruktur, die ja auch woanders verfügbar wird. Also wenn wir heute Lösungen schaffen für die Ukraine-Hilfe zum Beispiel, dann gelten die ja nicht nur für Fürstenberg, sondern die sind im ganzen Bundesgebiet verfügbar. Mit dem Unterschied, dass wir eben kein kommerzieller Riesenkonzern sind, sondern eine aus der Zivilgesellschaft getriebene Initiative. Und das ist ja auch schon mal was anderes.
Wir haben ja hier sehr, sehr viele Facetten einer solchen gemeinwohlorientierten Digitalisierung. Man muss ja nicht überall alle gleichzeitig machen. Das ist wahrscheinlich auch unrealistisch. Aber was wahrscheinlich an sehr vielen Orten geht, ist, solche offene Werkstätten zu schaffen. Und damit kann man ja anfangen. Und es gibt in Brandenburg zum Beispiel schon etliche, also wirklich von Nord bis Süd und Ost bis West, die auch in einem Netzwerk offener Werkstätten miteinander vernetzt sind, das sich also sehr produktiv austauscht. Also da passiert schon sehr viel Lernen und das, glaube ich, könnte man noch mehr nutzen, um es neuen Werkstätten zu erleichtern. Aber die entstehen halt nicht wie so ein Champignon von alleine. Der entsteht möglicherweise auch nicht von alleine, sondern es braucht einen Anstoß. Und dieser Anstoß, der kann halt nicht vom Zufall abhängen, ob irgendwo Leute wohnen, die gute Kontakte und vielleicht die nötige Anschubfinanzierung selber haben, sondern das muss dann wirklich von öffentlicher Hand bereitgestellt werden, auch als Infrastruktur einer Stadt, so ein Anschub. Und danach kann es dann auch eher irgendwie selber laufen.
Und habt ihr noch jetzt, was das Projekt angeht, Wünsche? Also technisch haben wir ja schon gehört, jetzt sind gerade keine Wünsche offen. Was wäre so das nächste?
Also wenn es gibt zwei, ich glaube, ich habe zwei echt sehr konkrete Wünsche. Das eine wäre, dass wir sehr bald und dann auch langfristig verlässlich irgendwen finden, der so wie ich für Kids und die Technik und das alles brenne, der so sehr für Verwaltung und Bürokram brennt. Das wäre total gut. Und das zweite wäre, dass wir irgendwie gucken müssen, wie wir eine konsequente und nachhaltige Finanzierung für unsere Fixkosten finden. Ja, es ist total paradox, wie einfach es ist, für Investitionen Geld zu finden.
In eine neue Maschine zum
Beispiel. In eine neue Maschine, ne, in irgendwas, wo Leute sagen können, ich habe genau das Ding bezahlt. Ja, wie schwer es gleichzeitig ist, einfach nur Geld für Miete aufzutreiben. Und das nervt mich ohne Ende. Und das bindet ja auch meine Zeit. Also weil ich im Endeffekt irgendwie immer gucken muss, wie so die Basics irgendwie abgedeckt sind. Und wir haben ja keine besonders hohen Fixkosten. Also wenn wir hier mal 20.000 Euro im Jahr hätten, dann wäre damit schon echt richtig was gewuppt. Und ich könnte mich einfach viel mehr auf die eigentliche Arbeit hier konzentrieren. Und das würde ich mir wünschen, dass wir für uns und für den Rest der Gesellschaft verstehen, dass Innovation im Sinne von wir kaufen neue Dinge, bezahlen neue Dinge, finanzieren neue Dinge, gar nicht das ist, um was es geht, sondern primär brauchen wir Nachhaltigkeit. Wir müssen Wege und Finanzierung finden, wie wir Strukturen und Sachen, die wünschenswert sind, nachhaltig am Leben halten. Nicht so viel Projektitis. Das Problem haben ja auch nicht nur wir. Das Problem hat jedes andere zivilgesellschaftliche Projekt auch. Das hat also nichts damit zu tun, dass wir hier gemeinwohlorientierte Digitalisierung machen oder so. Wenn überhaupt, hilft uns das eher, dass wir andere Möglichkeiten haben hier, wie wir uns Finanzierung organisieren können, wie wir Dinge querfinanzieren, wie wir unseren eigenen Kram produzieren, den wir verkaufen können für einen Verein oder so. Da haben wir ja ganz andere Möglichkeiten als andere Vereine. Ja, so, das ist aber ein allgemeines Problem, das wir haben, dass wir in der Gesellschaft zu wenig Geld in die Erhaltung von zivilgesellschaftlichen Ressourcen investieren. Und in vielerlei Hinsicht merken wir, wie sich das rächt. Also ob das Demokratieprojekte sind oder andere wichtige Bausteine einer intakten Zivilgesellschaft. Wenn man darin nicht investiert, dann rächt sich das über Zeit. Und das sehen wir, glaube ich, in ganz vielen anderen Bereichen heute auch. Und daran muss sich ganz dringend was ändern. So, Punkt.
Das war ein schönes Schlusswort. Mhm.
Ja, sehr schön.
Fand ich auch. Danke.
Danke. Also, ich danke. Ganz herzlich. Es war wirklich sehr interessant. Es sind sehr viele Züge vorbeigefahren. Sehr viele
Züge. Ich fand auch, es waren echt viele, oder? Vielleicht ist auch die Zeit einfach so schnell vergangen.
Wer mehr über den Verstehbahnhof erfahren will, auch über Aktionen und Termine, geht am besten ins Internet unter www.verstehbahnhof.de.
Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Musik und Tonbearbeitung hat Andreas Fuchs und das Ganze passiert im Auftrag des Vereins Neuland gewinnen.
Mehr Artikel, Inspirationen und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas bewegen wollen, gibt es auch auf landlebdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.